Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Österreich zugeschaltet ist Herr Kirchner. Karl, du bist hier?
Martin, sorry.
Hallo Martin. Martin, du bist hier am Computer aus St. Pölten oder in der Nähe von St. Pölten bist du?
Genau, eine Stunde westlich von Wien wohne ich in einem Co-Housing-Projekt, sozusagen einer kleinen Zukunftsinsel, würde ich sagen.
Martin, du hast nicht nur eine kleine Zukunftsinsel als ein Wohnprojekt, du machst ein riesiges Projekt mit anderen Pionieren der Wandlung, Pioneers of Change, von Österreich aus. Ihr habt ein, ich nenne es mal Netzwerk, Pioneers of Change, von denen ich von jungen Menschen aus verschiedenen Gegenden schon gehört habe, dass sie einfach inspiriert sind von eurer Arbeit. Dass ihr hier wirklich Menschen helft, ich sag mal, sich ins Leben einzubringen. Kannst du einfach ein paar Worte sagen, Pioneers of Change, was ist das?
Ja, vielleicht fange ich an, indem ich sozusagen den Ursprungsimpuls dazu erzähle, um das klar zu machen. Indem ich selbst aus meiner eigenen Geschichte auch als junger Mensch mir schwer getan habe, meinen Platz zu finden hier in der Gesellschaft und richtig in meine Kraft zu kommen, und ich wollte immer was Sinnvolles tun und nicht nur ein Rädchen sein in einem System, wo das ich einfach sehr kritisch gefunden habe. Mhm. Und da habe ich eben diesen Traum gehabt von so Ökodörfern und Zukunftsinseln, und habe viele Jahre damit verbracht, so etwas zu recherchieren und dann schließlich zu starten. Ich bin dabei so oft gescheitert, oder der Weg war so schwierig, dass ich mir dachte, es müsste doch sowas geben wie eine Ausbildung oder ein Netzwerk von Menschen, wo man da unterstützt wird, Visionen umzusetzen, Ideen ins Leben zu bringen, ja, wo man Kontakte bekommt und einfach auch diese emotionale Unterstützung von Gleichgesinnten. Und ja, und das ist nicht gleich geglückt, aber 2010 haben wir das gestartet, so einen Jahreslehrgang, wo ich dann plötzlich in die Rolle von einem Lehrgangsleiter gekommen bin. Also die Ursprungsidee war, ich organisiere das eigentlich und lerne das selbst.
Okay.
Aber ich hatte natürlich schon einiges an Know-how, sonst wäre das nicht gelungen. Ja. Aber das ist seit 2010 eben ein Jahresprogramm, ein sehr intensives, transformatives Persönlichkeits- und Leadership-Programm, wo es halt darum geht, sich herauszufinden, was ist mein Beitrag in der Welt, was will ich eigentlich tun, was ist meine Ausrichtung, worum geht es in meinem Leben, und dann aber nicht nur darüber nachzudenken, so, sondern in Wirklichkeit dann ins Tun zu kommen und daran zu wachsen und dem eigentlich so entgegenzuleben. Ja, genau. Und das ist sozusagen entstanden jetzt in den letzten Jahren, und vor ein, zwei Jahren haben wir uns dann gedacht, wie können wir diese viel Erfahrung, die wir da haben, und das, was da so gut funktioniert, noch mehr verbreiten und in die Breite bringen, und haben eben voriges Jahr begonnen, einen Online-Summit aufgesetzt, eine Online-Konferenz, die im März stattgefunden hat, vor einem Jahr, und viele Menschen berührt hat. Also 10.000 Leute waren dabei, und jetzt sind wir gerade mittendrin in einem zweiten Durchlauf mit doppelt so vielen Menschen. Und, so, und da geht es gerade ziemlich ab im Moment.
Jetzt sagst du, das ist ein Kurs, den ihr in Österreich begonnen habt, den ihr letztes Jahr angefangen habt, auch online zu stellen.
Ja, so ein bisschen was anderes. Also online geht es sehr viel um Inspiration und Lebensgeschichten von Pionieren, die wir da vorstellen. Es ist zum Beispiel vielleicht so ähnlich wie Radio Evolve, nur halt mit Video.
Dann lass uns doch mal bei den Kurs bleiben, den ihr sozusagen außerhalb des Internets macht. Wer kommt da zu euch und was lernen die Leute da bei euch?
Ja, es kommen vor allem Menschen, die so einen tieferen Antrieb spüren, etwas beitragen zu wollen zu einer Veränderung in der Welt, ja, oder ihren Beitrag finden zu wollen, die nicht zufrieden sind mit sozusagen einer normalen Karriere oder einem normalen Job, sondern die das Gefühl haben, ja, wir leben in einer spannenden Zeit, wo sich so viel verändert, und ich kann da jetzt nicht einfach nur sozusagen 0815 das tun, was so vorgezeichnet ist, und die so aus einer tieferen Motivation schöpfen und gleichzeitig auch dann Also schon Menschen, die oft ja, sehr weltoffen sind, schon in der Welt herumgekommen sind. Und es, also junge Menschen waren es zu Beginn, zwischen 25 und 35, aber das hat sich schon auch erweitert. Und in Wirklichkeit betrifft es Menschen aller Altersstufen, die sagen, ja, ich will was Sinnvolles tun. Und ich will auch wirklich mein Potenzial entdecken und entfalten, da drauf kommen, was da in mir steckt und da in meine Kraft kommen. Und nicht allein sein eben, sondern in einer Gemeinschaft mit Menschen, die mich sehen und mich unterstützen, so wie ich bin. Ja.
Solche Menschen gibt's ja, Gott sei Dank viele. Viele solcher Menschen hören auch Radio Evolve.
Ja.
Unterstützt ihr diese Menschen? Was ja. bringt sie diesen Menschen nahe? Was können die Menschen bei euch lernen?
Naja, das ist eine Mischung von ganz verschiedenen Dingen, die sich einfach bewährt haben. Oder es ist ein gewisser Prozess, ein Jahresprogramm mit 9 Seminarmodulen eigentlich und wo ganz viel auch dazwischen passiert. Ja, wir arbeiten mit, also wir beginnen so mit der Frage, so was, also so ein bisschen in die Biografie schauend, was ist das, was der rote Faden ist in deinem Leben und wo zeigt der hin? Ja, was ist das, wo die Lebendigkeit ist und die Neugier und wo deine Flow-Erlebnisse, also so ein bisschen, so schauen, was ich da lernen kann aus der Biografie, aber nicht nur da, sondern auch dorthin zu kommen, dass man sagt, okay, und was will das Leben von mir? Ja. Was will aus dem Jetzt entstehen? So, genau, also das ist eine Geschichte. Und wir schauen dann natürlich auch raus in die Welt, womit bin ich in Resonanz? Was ruft mich da? Ja? Und was ist an der Schnittstelle zwischen dem, was ich brauche und was die Welt braucht? Und was gibt es da für Ideen? Und dann helfen wir eben dabei, diese Ideen zu kristallisieren und damit zu arbeiten und die Menschen recht schnell in ein Tun zu schicken. Also wir nennen es Prototyping, das haben wir gelernt, dass das gut ist, eben kleine Versionen von Ideen zu bauen und da auszuprobieren, schnell kleine Erfolge zu feiern, die einem helfen am Weg oder eben auch schnell zu scheitern und dann dieses Scheitern auch zu feiern und zu integrieren. Mhm. Ja. Also das ist das eine, also, was sich so durchzieht, so ein Weg, so der Projektentwicklung. Aber es ist natürlich ganz viel Persönlichkeitsentwicklung eigentlich, wo man einfach in einer Gruppe mit 20 Menschen ist und da sich eine Kommunikationskultur lernt, viel auch wir arbeiten mit Natur, mit Wildnis und Outdoor-Methoden, wir arbeiten auch mit dem Thema Geld, ja, also Projektionen, die wir aufs Thema Geld haben, mit dem Thema Angst und was hält mich eigentlich zurück. Und ja, es ist ein sehr vielfältiges Programm, wo es halt das wir Lerngang nennen oder Lern- und Werdegang, also wo es eben nicht zum klassisches Training oder Teaching geht, so, sondern erfahrungsorientiertes, gemeinschaftsbasiertes, partizipatives Lernen, ja, selbst erfahren, ja.
Genau. Von diesen Leuten, die zu dir kommen, das sind ja, nehme ich mal an, einfach Leute, die schon einfach inspiriert sind, wirklich auch im Leben einen Beitrag zu leisten, ja. Die einfach auch eine Vision haben oder zumindest die Sehnsucht nach einer Vision haben, ja. Und die einfach von euch Werkzeuge in die Hand bekommen, hier Dinge zu beginnen. Gibt es da, ich frage einfach mal so, eine oder zwei Geschichten von jemandem, der da zu euch gekommen ist und woraus danach mit dem Kurs, den Sie bei euch gemacht haben, etwas geschehen ist, das jetzt wirklich in der Welt steht und in der Welt einen Unterschied macht?
Na, da gibt es schon viele Beispiele, Gott sei Dank. Aber also das Erste, was mir jetzt spontan eingefallen ist, ist einfach die Geschichte von der Nicole Scherk, einer jungen Dokumentarfilmerin eigentlich, ja, die Dokumentarfilm studiert hat und dann einen Film gemacht hat und dann so blockiert war, 10 Jahre, dass sie nur Hilfsarbeiten gemacht und gleichzeitig so dieses große Potenzial in sich gespürt. Und dann in diesem Jahr ist ihr wirklich so sozusagen der Knopf aufgegangen und hat sie auch den Heini Staudinger kennengelernt, der in Österreichs bekannter Sozialunternehmer ist und Finanzrebell von GEA, der Gründer, Crowdfunding-Gesetz hat er verursacht. Und sie hat dann einen Kinodokumentarfilm gemacht, der in Österreich extrem angekommen ist. Also das ist so ein Beispiel für so Ripple-Effekte. Dann gibt es auch ein Magazin, das Tau-Magazin, das rausgekommen ist. Ja, Modelabel oder so. Ein Wohnprojekt jetzt zum Beispiel auch oder so ein Verein einfach gemeinsam bauen, wo es um Strohballenbau geht. Also ganz bunte Mischung von Leute, die also so ein paar, also so technikaffin, die haben so eine Raupe erfunden für Obstgärten, um dort sozusagen eine schnellere Art und Weise haben, wie man Fallobst aufkauft, zum Beispiel. Mhm. Aber sehr viel geht es in Wirklichkeit aber auch um Kulturwandel. Mhm. Die Frage, wie wir die Dinge machen und nicht nur, was wir machen.
Genau. Was mich einfach erstaunt, wie ich von euch gehört habe, ist eine einfache Tatsache, dass es anscheinend so gut funktioniert. Weil ich höre immer wieder von vielen Menschen, die gern was machen würden, die Ideen haben, das funktioniert nicht so gut, aber ihr scheint so etwas wie ein Katalysator zu sein, der hier Dinge möglich macht. Und insofern seid ihr schon selber, jedenfalls ist das bei mir so angekommen, einfach ein Hoffnungsmagnet, dass Positivität sich selber multiplizieren kann. Ich nenne es mal so. Mhm. Und das ist schon was Erstaunliches. Und ich würde gern so ein bisschen, ich lasse mich einfach so fragen, was ist euer Geheimnis?
Ja, es ist interessant, während du das so fragst und diese Worte formulierst, kriege ich gerade so eine Gänsehaut und frage mich, ja, was ist da? Und es ist, ich glaube, eine wesentliche Zutat ist Gemeinschaft. Ja. Dass wir es schaffen, sozusagen ein Feld aufzubauen, wo eine Zuwendung der Menschen zueinander und eine Hinwendung und es ist mir so oft passiert in den Jahren, dass Menschen eigentlich dann in Tränen dagesessen sind und gesagt haben, oh, jetzt kann ich endlich so sein, wie ich wirklich bin, ohne bewertet zu werden, ohne und unterstützt zu werden, wo wir Menschen wir nennen es Potenzialblick, wo wir Menschen anschauen und sagen, ja, wir sehen das, was da werden kann. Und nicht, und so diese Gemeinschaft hilft dann, so einen geschützten Raum zu schaffen, wo Dinge wachsen können. Weil wir leben in einer Kultur, die so geprägt ist von, Kritik und Dinge schlecht machen, und das kann bei Ideen einfach Dinge einfach so Impulse im Keim ersticken. Und wenn ich dann in einer Gruppe bin mit Gleichgesinnten, die mich stärken und stützen und wo ich mal Sachen aussprechen kann und ausprobieren kann, ohne dass es mir gleich der kühle Wind der Realität oder Stimmen meiner Eltern oder ich weiß nicht was, Arbeitskollegen, Kolleginnen, da deine Ideen niederblasen, das hilft. Ja? Also das ist sicher ein Geheimnis, glaube ich. Ja?
Beide Dinge, die du hier gesagt hast, also bei mir sind vor allem zwei Dinge hier hängen geblieben. Das eine ist die Gemeinschaft und das andere ist, was du den Potenzialblick genannt hast. Mhm. Und ich glaube, die zwei Dinge gehören zusammen. Weil wenn wir so unsere Zeit betrachten, ich habe gerade heute einige Gespräche gehabt über was in Italien gerade abgeht und Europa. Wir haben dieses Wochenende hier in Frankfurt eine Tagung von über 30 Leuten aus ganz Europa, die etwas für ein offenes Europa aus einem tiefen, auch bewusstseinsorientierten Ansatz her machen wollen. Und was die Wahrnehmung der Gegenwart so prägt, ist oft ein tiefer Zynismus und auch eine gewisse Ratlosigkeit und auch bis zu einer gewissen Depression, dass Dinge einfach, ich sag mal, in die falsche Richtung gehen. Und das, was ihr hier anscheinend macht, erscheint mir sehr kritisch zu sein, um überhaupt Wandel zu ermöglichen. Das erste ist, dass Wandel nur mehr in Vernetzung und Gemeinschaft funktioniert. Also das eine der Triebkräfte dessen, wo wirklich positiver Wandel entsteht, ist, dass wir merken, wir müssen Felder von Wandlung miteinander kreieren und wir müssen hier synergetisch etwas zusammenhalten, wo es darum geht, nicht nur allein, was der Einzelne macht, sondern wie diese Felder sich synergetisch befruchten können. Und das Zweite, würde ich sagen, ist eigentlich eine tief spirituelle Grundhaltung, nämlich dieser Potenzialblick. Klingt eigentlich harmlos. Potenzialblick, ja natürlich wollen wir Potenziale anschauen, aber da gehört ja schon viel dazu, sondern anhand der ganzen Widrigkeiten, die jetzt in unserer Umwelt, in unserer Zeit, aber auch sozusagen in unserem eigenen Leben uns entgegenschlägt, hier eine Grundhaltung zu kultivieren, die permanent den Blick auf das Potenzial freilegt. Und nicht in einer naiven Art und Weise, also nicht sozusagen jetzt wegstecken, dass es all die herausfordernden Dinge sowohl persönlich als auch gesellschaftlich nicht gäbe, aber sich davon nicht einschüchtern zu lassen und wirklich aus einem tiefen Vertrauen heraus, dass das Leben an sich eine sehr positive Sache ist, an diesen Potenzialblick festzuhalten. Würdest du sagen, dass das Teil eurer Kraft ist?
Ja, würde ich sagen. Ja, na, definitiv. Und was mir da auch noch kommt, ist so, was ein gewisses Paradox ist, ist nämlich so eine Haltung von annehmen, was ist. Ja? Und gleichzeitig dieser Veränderungsimpuls, der aber nicht sozusagen dann erst glücklich ist, wenn irgendwann die Welt gerettet ist und alles wir in einer goldenen Zukunft ankommen, dann ja, wer kann nicht zufrieden sein, sondern wo es darum geht, im Hier und Jetzt das anzunehmen, was ist, und da zufrieden, fröhlich, leicht zu sein. Also so, das ist sicher noch ein Aspekt warum es so funktioniert oder was uns ausmacht oder ein Geheimnis ist, so ist eine Haltung der Fröhlichkeit und da gibt einer gewissen Leichtigkeit. Wo aber dazu gehört, dass man diese schwierigeren emotionalen Seiten, die da sind, auch mit der Lage der Welt, auch kennt und zulassen kann. Ja? Also wir arbeiten auch mit Methoden der Tiefenökologie von Joanna Macy, wo sehr wohl Verzweiflung, Ohnmacht, Angst, Wut, alles ihren Platz hat. Ja? Und ja, das ist wichtig. Und wenn wir sozusagen das rauslassen können und da sein lassen können, dann werden wir irgendwie, also der Andreas Schelakowski, der so Tiefenökologielehrer ist bei uns, der sagt immer, durch denselben Kanal, wo diese Emotionen fließen, fließt auch die Liebe. Ja? Und wenn wir das öffnen und zulassen können, dann ja, werden wir liebevoller und eben fröhlicher, leichter, durchlässiger. Das ist sicher auch eine Zutat.
Ja, klingt wieder sehr logisch und sehr einfach. Ich behaupte mal, es ist höchst herausfordernd, wovon du gerade sprichst, weil,
Ja.
lass es mich so formulieren, wir kennen beide Seiten. Wir kennen Menschen, die wirklich die Herausforderungen der Welt wahrnehmen und darunter sehr leiden, die Welt verändern wollen und oft, ich sage es einfach einmal so, selber sehr unglückliche Menschen sind. Ich kenne auch Leute, die gerade diese Kunst des Annehmen, was ist, wie du sie angesprochen hast, kultiviert haben, die auch hier sagen, in den inneren spirituellen Weg oft eingegangen sind, die diese Kunst des Annehmens kultiviert haben, die oft einfach auch Menschen sind, die in dem auch ein inneres Gleichgewicht gefunden haben und oft einfach auch wirklich in ihrer Persönlichkeit tiefe, liebende Menschen sind. Gleichzeitig diese zwei Ebenen, also diese innere Reifung und andererseits auch das Wahrnehmen der Herausforderungen der Welt in einem zu halten, ist eine unheimliche Herausforderung, weil die Dinge sind nun mal nicht einfach. Und hier sozusagen auch in ein gewisses verzweifelt, in eine verzweifelte Grundhaltung zu gehen, ist durchaus verständlich. Andererseits ein inneres Gleichgewicht zu kultivieren und dann auch einfach mal die ganzen Herausforderungen ein bisschen auf die Seite zu lassen, ist eine Versuchung. Das, was du hier ansprichst, würde ich sowas nennen wie eine Kultivierung von spirituellen Aktivisten. Also von Menschen.
Ich habe es noch nie genannt, aber es ist es im Kern, ja.
Weil du zwei sehr gegensätzliche Qualitäten miteinander vereinen musst. Ich sag's mal, den Gleichmut und den Unmut.
Boah, das hast du schon gesagt, ja.
Und die scheinen sich ja direkt auszuschließen, aber so wie ich dich höre, versucht ihr die beiden zusammenzuhalten.
Ja, vielleicht gibt es also eine Schlüsselunterscheidung mit dem Festhalten am Unmut. Also der Unmut ist da, sich da jetzt hinein zu verkrampfen. Also ich meine, es ist nichts Absolutes und es gibt immer Tage und Phasen und Stunden, da ist es dunkel, düster ist, und wir sind schwach und was weiß ich, alles da. Aber ich glaube, es geht im Kern um diese Menschlichkeit, um Empathie, ja, also Empathie mit mir selbst, um meiner Kapazität, meiner Limitierungen und auch mit der Empathie mit dem, was da draußen ist. Und das ist immer so ein Balancierungsprozess wahrscheinlich oder ein Prozess, der halt irgendwie auch der Lebendigkeit folgt.
Genau. Jetzt habt ihr gerade jetzt auch einen Online-Summit laufen. Der läuft schon seit Anfang März und läuft, glaube ich, noch bis zum 11. Dieser Online-Summit, da habt ihr eine ganz erstaunliche Ansammlung von Menschen hier zusammengebracht. Ich nenne nur ein paar Namen. Otto Scharmer, der Begründer der U-Theorie und, glaube ich, einer der weltweit momentan wirkkräftigsten, ich sage es auch mal so, spirituellen Systemveränderer. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich mit dem Wort spirituell anfreunden würde, aber ich nenne ihn trotzdem so, weil er einfach auch aus einer tiefen Bewusstheit heraus wirklich soziale Veränderungen anstoßt, und er ist eigentlich Deutscher, lebt aber seit Ewigkeiten in den USA, lehrt am MIT in Boston. Friedrich Bergmann, was mich gewundert hat, dass ihr den noch bekommen, weil der Friedrich Bergmann ist, glaube ich, mittlerweile schon auch ein älteres Semester.
Der war mich besuchen voriges Jahr, den kenne ich schon.
Verstehe. Weil er ist sozusagen auch einer der Pioniere der Menschen, die versucht haben, Arbeit neu zu denken. In einer sehr tiefgehenden Form. Und dann auch Menschen wie Charles Eisenstein, der wahrscheinlich einer der momentan wirklichen Shooting Stars von neuen, wie soll ich ihn nennen, ökospirituellen Philosophen ist, der hier wirklich vieles versucht, neu zu denken, auch unsere ganze Evolution als Menschheit neu zu denken, auch so etwas wie Geld neu zu denken. Das ist, ich könnte jetzt noch nennen Menschen, die ja hier online zu diesem Symposium geladen habt. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Symposium zu stellen? Wie passt das zu der anderen Arbeit? Und was ist die Vision dahinter mit diesem Symposium?
Ja, also was mich fasziniert, ist gerade diese Fragen, die du mich vorher gefragt hast, auch diesen Menschen zu stellen, wie Charles Eisenstein, ja. Oder eben auch Byron Katie. Ja. Also das ist schon ein Wahnsinn, weil diese Fragen halt viele von uns beschäftigen in Wirklichkeit. Und der Klaus-Otto Scharmer sagt auch, oder hat auch in einem Interview gesagt, wir brauchen Verstärkungsmechanismen. Ja. Also so die sozialen Medien verstärken oft so die Fake- und Hass-Tiraden. Und es braucht sozusagen auch für diese Welt, an die wir da glauben oder die da im Entstehen ist, auch ein Verstärkungsmechanismus. Und wir haben eben dieses Format dieser Telesummits oder Online-Kongresse gefunden, dass das einfach großartig ist, um da Resonanz zu erzeugen. Und das haben wir voriges Jahr ausprobiert, sind ein bisschen blaue Dichter reingestolpert und haben herausgefunden, dass diese eben diese Menschlichkeit, die in diesen Interviews stattfindet, so wie du und ich jetzt reden, dass da einfach Resonanz entsteht und dann Berührtheit und dann Menschen aber auch ins Tun kommen. Das hat mir, oder mir Menschen geschrieben haben, dieses Gespräch hat mein Leben verändert. Also das ist faszinierend und was unsere Vision dahinter auch ist, dass wir uns als Teil eines großen Ganzen Neuen begreifen in unserer Unterschiedlichkeit und so ein bisschen diese Unterschiedlichkeiten eben so die spirituellen zu verknüpfen mit dem politischen und mit dem sozialen Aktivisten, Zivilgesellschaft, Unternehmer, Unternehmerinnen, Medien, dass wir da Menschen zusammenholen und so ein ganzes Bild zeichnen und ein bisschen was sowas wie die Bewegung der Bewegungen damit stärken. Ja? Mhm. Genau, das ist da sicher ein Wunsch und ein Traum. Und insofern war es voriges Jahr ein Impuls, dann zu sagen, ja, es ist schön, wenn wir alle von unseren Computern sitzen und da Inspiration konsumieren, aber wollt ihr nicht rausgehen und Gleichgesinnte einladen zu euch nach Hause oder irgendwo ins Kaffeehaus und reden, wie ihr eure Region transformieren könnt. Und da waren dann binnen 3 Tagen 50 Treffen, ja.
Wow.
Also weil wir gemerkt haben, dass das so ein Bedarf. Und das haben wir jetzt ein bisschen besser vorbereitet und haben eben 200 Leute, die da in Deutschland, Österreich und Schweiz und auch darüber hinaus zu Treffen einladen. Und das ist alles nur ein erster Schritt. Und ich habe das Gefühl, wenn wir das jetzt gut angehen und da über Jahre dahinter sind, dann kann da wirklich was Starkes draus entstehen, das eben so diese Grundlage hat von so Botschaften, Einsichten, eben von so Leuten wie Charles Eisenstein oder Otto Scharmer. Mhm. Ja, oder Margaret Wheatley oder das sind tolle Leute.
Man kann auch, ich sage das jetzt einfach dazu, auch sich auch jetzt noch dazuschalten in den nächsten Tagen. Wer kommt da jetzt noch?
Kommt der Gerald Hüther, es kommt die Vandana Shiva, die unglaublich, also wie kommt die Gänsehaut, wenn ich jetzt noch an das denke, an das Interview, das ich mit dir vorgestern gemacht habe.
Okay.
Die Vivian Dittmar, die für mich eine großartige Frau ist, die gerade also die Gründerin der Be the Change Stiftung, die so eine spirituelle Haltung und so eine Gefühlskompetenz zusammenbringt mit einem Engagement in der Welt. Ja, der Raphael Fellmer, der so 5 Jahre ohne Geld gelebt hat in Deutschland und so gerade dieses Thema Food Waste aufgreift, so als Social Entrepreneur und so, aber auch ein ganz spiritueller Mensch ist. Ja, eben Otto Scharmer, Ernst Ulrich von Weizsäcker, ja.
Ich sage aber noch ganz kurz die Website dazu, wo man sich anmelden kann. Die heißt pioneersofchange-summit.org. Ja. Pioneers of Change ein Wort, -summit.org. Da kriegt man alle Informationen, um sich das auch noch mit anzuhören. Das, was du hier ansprichst, da sehe ich sehr viel auch von der Philosophie dessen wieder, was wir mit Evolve versuchen.
Ja, deswegen lese ich ja Evolve auch schon seit 2, 3 Jahren.
Und ich möchte dich einfach fragen, ob sich das auch aus deiner Sicht so deckt, weil ich glaube, das, was ihr hier anstoßen wollt und das, was wir auch hier anstoßen wollen, und ich würde durchaus sagen, dass es auch darum geht, eine Bewegung anzustoßen. Aber diese Bewegung, anders als man vielleicht sonst Bewegungen anstoßt, ist die Vision, dass Menschen aus einer Eigeninitiative heraus in Resonanz miteinander ein gemeinsames, aber durchaus auch plurales Feld bilden, das sowohl eine tiefe Verbindung mit Bewusstsein hat, um jetzt einmal das Wort Spiritualität ein bisschen weiterzufassen, also da könnte man dann auch noch reingehen, was mit Bewusstsein gemeint ist, aber hier wirklich auch ein tiefes Verständnis von sich selber, vielleicht auch konkret angesprochen, die Bewusstsein einer Dimension, die man heilig nennen könnte. Mhm. Also, dass hier etwas durchaus auch dass man vor diesem Wort nicht zurückschreckt. Das heißt ja schon mal viel, wenn das Wort heilig nicht unbedingt was Seltsames ist, sondern etwas, wo man sagt, ja, da ist was, wo dieses Wort vielleicht wirklich auch was bedeutet. Mhm. Und andererseits eine Bewegung, die sehr wohl die sozialen, ökologischen und auch kulturellen Herausforderungen unserer Zeit hier nicht aus den Augen verliert. Mhm. Ich glaube, die einzige Art und Weise, wie sowas funktionieren kann, ist im Aufbau von Resonanzfeldern.
Ja, das hört sich für mich stimmig an, wenn du das sagst.
Und also das war die Vision vom Magazin Evolve ist hier einfach auch mit den Mitteln eines Printmediums mhm. So Akupunkturpunkte in die Landschaft zu setzen, die es erlauben, Menschen in Resonanz damit ihr eigenes zu finden und sich auch gegenseitig zu finden, um dadurch Prozesse zu ermöglichen, die nur miteinander möglich sind. Und ich denke, dass ihr sowohl mit eurem Lerngang, als auch mit diesem Online-Summit eigentlich sehr ähnliche Gedanken verfolgt.
Ja, das sehe ich so, Ich meine, ihr, soweit ich das mitgekriegt habe, ist Evolve und euer Denken und so sehr geprägt von der integralen Schule auch oder von Ken Wilber. Also es gibt natürlich Unterschiede und Differenzierungen in dem Ganzen, aber so von der Ausrichtung, von der Menschlichkeit, von der Ganzheitlichkeit sehe ich uns da sehr ähnlich. Ja? Mhm. Durchaus.
Ja. Hast du das Gefühl, dass hier etwas in der Landschaft im Wachsen ist?
Ja, sowieso. Das sehe ich und spüre ich gerade mit diesem Online-Summit, wirklich, dass einfach so ein Bedarf besteht, dass so eine Fantasielosigkeit auch ist in der Welt von, wie kann unsere Zukunft gelingen? Mhm. Und dass Menschen danach dürsten, wie nach einem bisschen Brot, nach Menschen, die positiv an sich Dinge herangehen und Zukunftsvisionen mhm. haben und so, aber dass da jetzt nicht nur gescheit reden, sondern das mhm. auch verkörpern. Und gerade auch so sich zusammenzutun und sich für etwas zu verbinden, was größer ist als man selbst. Ja, da habe ich das Gefühl, das ist voll ein Bedürfnis und ein Potenzial, wo das wächst.
Dann lass mich ein bisschen den Advocato Diaboli hier spielen. Ist das nicht auch eine naive Hoffnung? Ist das, was momentan nicht sich zeigt, eigentlich eine große gesellschaftliche Bewegung der Angst?
Also sowieso, auch da, ja. Es ist wirklich, wirklich da und wirklich krass. Und ich habe jetzt nicht das, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin mir sicher, alles wird gut. Ja. Mhm. Was ich eher sage, es ist egal, ob es gut wird oder nicht, machen wir jetzt das Richtige. Ich habe mit Margaret Wheatley auch seiner tollen Vordenkerin aus den USA, so sie ist voriges Jahr gesprochen und sie hat viel über den Begriff Hoffnung gesprochen und hat gesagt, ja, wenn wir unser Handeln von dieser Hoffnung, dass es irgendwann gut wird, abhängig machen, werden wir frustriert sein. Das ist, glaube ich, aus ihrer eigenen Erfahrung, weil sie schon so lange dran ist und merkt, ja, puh, jetzt haben sie gerade den Trump gewählt, so war das voriges Jahr. Und dass es darum geht, to do the right thing, just because it's the right thing, ja, nicht um zu irgendwann. Ja. Und so sehe ich sehr wohl, dass viele Dinge gerade krasser werden. Und gleichzeitig habe ich schon das Bild, dass sozusagen unterhalb des Medienradars so in den tiefen Strömungen unserer Gesellschaft, Zivilisation etwas dabei ist, aufzubauen, was dann stärker sichtbar sein wird oder da sein wird, wenn Systembrüche spürbarer werden oder stattfinden werden, die, glaube ich, unvermeidlich sind.
Okay, da habe ich zwei Fragestränge, die ich beide gern stellen möchte. Einerseits möchte ich dich gern fragen, wie du zu dieser positiven Einschätzung kommst, dass das sozusagen unter der Grasschicht gerade entsteht. Aber bevor ich diese Frage stelle, würde ich gern auf das eingehen, was du gemeint hast, dass man die Handlung nicht von der Hoffnung abhängig macht. Meines Erachtens bist du da, ich nehme einfach mein Vokabular hier, wieder tief im spirituellen Bereich, weil das ist ja eine Zumutung, das so von Menschen zu erwarten. Von was soll ich denn meine Handlung abhängig machen, wenn nicht von Hoffnung? Also was ist denn sozusagen die Triebfeder meiner Handlung, wenn nicht die Hoffnung mir hier irgendwie den Motor gibt, Dinge zu tun? Du verlangst oder du hoffst von Menschen aus einer anderen Ebene hier wirklich sich einzulassen und sich einzubringen und die Energie dafür zu haben, ohne abhängig davon zu sein, dass das Ganze auch irgendwie gut ausgeht. Woher kommt diese Triebfeder? Was treibt dich? Offensichtlich hast du das ja auch auf dich bezogen, als etwas, das du für dich als stimmig erlebst. Was treibt dich, wenn es nicht abhängig ist von der Hoffnung?
Ja, ist eine gute Frage und die wirkt gerade ein bisschen in mir, so dass ich schon mich auch jetzt gerade nochmal prüfe, mache ich mir was vor? Ja, und ich glaube, es gibt so diese beiden Ebenen gleichzeitig noch in mir. Ich meine, ich bin nicht erleuchtet. Und es gibt natürlich so diese Frustration mit dem, dass Dinge also kaputter werden in der Welt. Und diesen Schmerz auch drüber. Also den kann ich mich gut verbinden. Und natürlich auch diese Hoffnung so, puh, ich würde mir wirklich wünschen, dass ja, nur ein Beispiel, die USA, der nächste Präsident zum Beispiel, eine Frau ist, die in einem anderen Paradigma agiert, und ich halte es für möglich. Ja? Nur als Beispiel. Also natürlich gibt es diese Hoffnung, und es gibt auch die, wenn ich auch Projekte mache, und ich habe schon viele Projekte gemacht in meinem Leben und bin schon oft gescheitert, so. Und natürlich immer wieder gibt es die Hoffnung, dass das, was ich jetzt gerade tue, gut wird. Ja? Und oder dann aufgeht und wieder mich nähert im Endeffekt. Ja? Und gleichzeitig kann ich mich auch mit einem anderen Teil in mir verbinden, der so mehr im Hier und Jetzt ist und mit dem in, einfach tun, kommen lassen, mit dem Freude an dem Tun haben, dass ich jetzt tue, ganz egal, ob, was daraus wird. Mhm. Also Freude an dem ko-kreativen Prozess mit meinem Team. Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt beide Aspekte oder beide Ebenen in mir, und ist die Frage, wo ich mich darauf fokussiere und wie ich es in mein Bewusstsein bringe. Und okay. Ich glaube, eins ist wieder da, dieses Nicht-Festhalten an dem.
Ja. Losgelöst. Ja. Ja, du hast ja vorher auch nicht gesagt, dass man nicht hoffen darf oder nicht hoffen soll, ja. Sondern du hast es ja konkret formuliert, dass man sich von der Hoffnung nicht abhängig macht. Ja. Und das ist ja was anderes, das ist ja so kein Hoffnungsverbot. Ja. Aber es ist ein Appell an eine innere Freiheit.
Ja.
Es ist ein Appell an innere Freiheit. Ja. Und ich habe einfach eine Vermutung, ja, ich sag's einfach mal. Ich habe eine Vermutung, dass das mit einer tiefen Beziehung zu etwas zu tun hat, das jetzt nicht ergebnisabhängig ist, sondern wenn einfach das Leben als grundlegend positives Ereignis erfahren wird, ohne jetzt die ganzen Herausforderungen zu leugnen, ja. Jetzt nicht zu sagen, mir geht's super, ich hab nie Depressionen, aber da ist ein grundlegender Bezug zum Leben, das ein lautes Ja ist und bleibt, trotz der Herausforderungen, dann ist da ein Motor freigesetzt, einfach aus diesem Ja heraus zu agieren, das unabhängig davon ist, ob jetzt Dinge gut gehen oder nicht gut gehen. Aber das braucht eine sehr tiefe Erfahrung von etwas, würde ich mal sagen. Ist das jetzt ziemlich absurd herbeigezogen oder ist das etwas,
Naja,
was für dich passt?
mit Ja zum Leben und so, zur Lebendigkeit, das kann ich gut, aber gut was anfangen. Und so, das habe ich oder so, da diese Resonanz mit dem. Und sonst, ja, fühle ich mich so irgendwie auch als einfacher Mensch und jetzt nicht besonders auf einem spirituellen Pfad eigentlich. Ja. Aber
Ja.
ich bin ja nur jung.
Ja, wobei sich die Frage natürlich auch erlaubt ist, warum einfache Menschen auf keinen spirituellen Pfad sein
Ja,
sollten.
keine Ahnung. Also,
Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwelche
ja.
Guru-Geschichten oder was zu machen, sondern einfach gemeinsam auch die tiefen Schichten des Lebens wertzuschätzen, miteinander. Auch im Einfachen, auch im Kleinen, aber einfach auch wahrzunehmen, das sind Dinge, die sind jetzt nicht davon abhängig, ob es gerade alles leicht und gut geht. Und es geht mir nicht im geringsten darum, jetzt irgendwie was Besonderes daraus zu stricken, sondern diese Positivität einfach wertzuschätzen und auch zu sagen, dass aus ihr sehr viel entstehen kann, weil in ihr sehr viel Kraft ist. Und ich sage es trotzdem, meine Vermutung ist, dass das Teil eures Erfolges ist.
Ja, kann schon sein. Kann gut sein.
Jetzt
Und das ist
möchte
auch für mich auch was ist, wo es nicht ums Machen geht, sondern wo sich etwas entfaltet und ich da diesen Entfaltungsprozess staunend zusehe, ja. Obwohl ich auch mit agiere, natürlich, so gut ich kann, aber trotzdem, das ist ein Paradox.
Wo ja zum Beispiel, du hast das ja vorher auch schon mal angedeutet, ja auch im Scheitern etwas unheimlich Schönes und Wichtiges und auch Annehmenswertes liegen kann.
Ja,
Und das ist ja auch so eine
das irgendwie
gewisse.
umzudefinieren, weil es in unserer Kultur einfach so schwierig ist. Und gleichzeitig, ich meine, ich bin schon wirklich oft gescheitert in meinem Leben. Erfolg ist auch gut. Ja,
Ich
also,
möchte keine
wer kann sich schon
Lobeshymne
anstrengen?
auf das Scheitern singen, aber einfach auch, dass es nicht so einfach schwarz-weiß ist, wie es
Ja, klar.
manchmal scheint zu
Ja, und
sein.
immer auch die Frage, immer eigentlich mehr in diesem Moment die Neugier, wozu wird das mal gut sein? Ja, genau.
Aber auch der Blickwinkel braucht, wie hast du das genannt, diesen Potenzialsblick,
Ja.
der sagen auch, sagen, ja, der im Scheitern auch das Potenzial des Scheiterns wahrnimmt und nicht nur das Scheitern. Und das in sich braucht etwas. Und ich glaube, und das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt thematisiere, und ich hoffe, das ist okay für dich, weil ich glaube, dass so eine Grundhaltung eine wichtige Antidote zur Verzagtheit unserer Zeit ist.
Ja, das ist der Heini Staudinger, eben dieser angesprochene Unternehmer in Österreich, der hat so einen Grundsatz, der heißt, scheiß dich nicht an.
Auf gut
Das ist ein
Österreichisch.
Grundsatz, ja.
Na, ich sage das auch deswegen, lass es mich anders sagen. Ich halte das für eine politische Kraft.
Ja.
Ich halte es für eine politische Kraft, weil viele Dinge, ja, wenn man es Europa anschaut, die Immigrationskrise anschaut, wenn man den Klimawandel anschaut, wir menschlich gefragt sind, hier nicht zu verzagen. Und weil das etwas ist, es braucht Menschen, die sozusagen hier nicht in die Verzagtheitspanik gehen, weil viel dessen, was wir momentan an schwierigen Entwicklungen sehen, ist, und das möchte ich gar nicht jetzt so sehr als Vorwurf formulieren, sondern nur einfach als Beobachtung, weil Menschen sich in die Verzweiflung fallen lassen. Und daraus dann daraus von Schuldzuweisungen, von einfach einem Konflikt schüren, Dinge entstehen, die entstehen aus dieser Verzagtheit heraus. Und
Ja.
da ist eine seelische Kraft, die es hier braucht, um einfach riesige Herausforderungen anders wahrzunehmen. Und ich nehme den Begriff noch einmal, auch hier den Potenzialblick nicht aus den Augen zu verlieren.
Ja, und gleichzeitig auch so die Verzagtheit nicht völlig auszuklammern und die Verzweiflung, weil die darf auch gelegentlich sein.
Ja, absolut. Ich würde gerne zum zweiten Teil, zu dieser zweiten Frage kommen.
Du weißt sie noch, du bin neugierig.
Ich weiß sie noch. Du hast einfach vermutet, dass es so unter der Grasschicht etwas gibt, was sich hier entwickelt. Die Shelley Sachs hat ja eine ähnliche Vermutung. Die Shelley Sachs, ich nehme an, dass du sie kennst. Ja. Die Shelley Sachs ist eine Frau, die vielleicht auf dem nächsten Kongress
klingt so.
Eine spannende Frau ist. Sie ist eine Schülerin von Beuys, lehrt in Oxford in England die soziale Plastik auch als Sozialaktivität. Und was sie sagt, die Shelley Sachs, ist, sie spricht vom Myzenium. Und das Myzenium, weiß nicht, ob du den Begriff so kennst, ist einfach die Tatsache, dass Pilze sich in riesigen Gebilden im Waldboden ausbilden, ohne dass man irgendwas sieht. Und wenn dann das Wetter stimmt und der richtige Regen und die richtige Sonne kommt, dann schießen die ganzen Pilze aus dem Waldboden raus. Aber der Punkt, wo sie rausschießen, ist nicht der Punkt, wo der Pilz wirklich gewachsen ist. Der Bild des Myzenium ist gewachsen in all den Monaten und Jahren davor. Ja. Es ist nur dann, wenn es so weit ist, sprießt das alles aus dem Boden. Also ihr Bild ist das gleiche Bild, das du hast, dass hier ein Myzenium wächst von etwas, was die Zukunft in sich trägt. Und ich möchte dich einfach fragen, weil ich habe dich so gehört, dass das sozusagen auch dein Bild ist und deine Wahrnehmung ist. Und jetzt aus meinem eigenen Interesse, aber auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie kommst du zu diesem Eindruck? Was führt dich zu diesem Eindruck?
Na, da gibt es, glaube ich, ein paar Dinge, die ich da sagen kann dazu. Das eine ist mal, ja, also zum Beispiel in dem Gespräch mit Raphael Fellmer, das am Sonntag live gehen wird, sagt er sowas wie, ja, schau dir an, wie sich die Ernährungsgewohnheiten zum Beispiel in Deutschland jetzt geändert haben in den letzten 20, 30 Jahren mit vegetarisch, vegan und was weiß ich, was früher kein Thema war, wie Yoga und solche Dinge angekommen sind. Natürlich ist es alles verflacht und gemainstreamt und auch ein Business, ja. Aber trotzdem ist es was, wo etwas da ist, auch so in jedem Supermarkt in Österreich kannst du Bio-Lebensmittel kaufen. Und natürlich ist es in Österreich und in anderen Ländern nicht. Aber trotzdem ist es was so ein Gefühl wie, es ist was da und eigentlich im Mainstream angekommen, was schon ein Bewusstsein repräsentiert. Und wenn das einmal Bewusstsein mal da ist, dann geht das nicht mehr so schnell weg. So, das ist eins. Und dann glaube ich auch, dass Veränderungen ganz schnell gehen können und dass ich, also so, bisschen wie so in der Chaos-Theorie, wir sind so in einem dynamischen Equilibrium und dann schnalzt und dann kommt so ein Bifurkationspunkt und auf einmal fällt die Mauer in Berlin, obwohl das vorher nicht so absehbar war. Insofern bin ich einfach mit einer großen Neugier im Leben und denke mir, es gibt immer so Phasen und Strömungen. In den USA ist jetzt gerade der Wahnsinn so. Und gleichzeitig denke ich mal, bin ich schon neugierig auf die Gegenbewegung, die wieder kommen wird, denke ich. Ja, ja, es ist so, vielleicht ist es ein bisschen auch ein naives Bild, aber das ist so die Story, die ich mir erzähle. Was ich auch wahrnehme, ist, dass früher so mehr Trennung war zwischen den unterschiedlichen Welten gesellschaftlicher Veränderung. Diese, also zum Beispiel, ich komme sehr aus dieser Gemeinschafts- und Ökodorfbewegung, da habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt, neben auch ein Projekt hier in Österreich gegründet. Und da hat die Silke Hagmeier vom Ökodorf Siebenlinden im Jahr 2000 rund das erste Mal zusammengebracht, sozusagen die linkspolitischen Kommunen und die Osho-Gemeinschaften und Spirituellen und alle zusammen und es waren einfach komplett verschiedene Welten, die sich gegenseitig nur kritisiert haben. Ja? Und ich habe das Gefühl, und da ist was gelungen, so das zusammenzuführen, so in diesem Kleinen. Ja? Aber ich habe das Gefühl, dass die auch im Großen, so wie der Willi Zwirner, den ich interviewt habe, der Geschäftsführer ist von ATTAC in Österreich, sozusagen linke Globalisierungsalternativen Organisation, er liebt Mantren zu singen, ja.
Okay.
Er ist Council, der Redekreisleiter. Und also hier, wo ich das Gefühl habe, diese Dinge kommen zusammen. Und da ist jetzt noch das Letzte, was ich dazu sagen will, ist diese Metapher der Metamorphose vom Schmetterling, die für mich so wichtig ist und eben auch im Pioneers Logo ist, der Schmetterling, wo eben in dieser Metamorphose, wo die Raupe sich verpuppt und sich auflösen beginnt, da die neuen Zellen entstehen, die sogenannten Imagozellen, die das Image, also das Bild des Schmetterlings in sich tragen, der in 3D herumflattern kann, während die Raupe nur in 2D war. Und wo zuerst das Immunsystem der alten Raupe die neuen Zellen tötet. Mhm. Und schließlich beginnen dann sich die neuen Zellen zusammenzuschließen in Hubs. Und es ist auch noch nur ein gewisses, das nennt man in der Biologie auch Hubs, so wie die Impact Hubs. Mhm. Und dann kommt eine Phase, wo sich diese unterschiedlichen Hubs beginnen zusammenzuschließen. Ja? Mhm. Und die einen sind die Fühler und die anderen sind das Auge und der nächste sind die Flügel. Und erst wenn die sich als gemeinsames Ganzes begreifen und beginnt das Schmetterling zu kristallisieren. Das geht nicht auf einmal, sondern gibt es auch mehrere Phasen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind gerade in so einer Phase, wo diese unterschiedlichen Hubs miteinander in Verbindung treten und beginnen zu begreifen, hey, wir könnten ja fliegen.
Dann lass mich auf dieses Fliegen einsteigen. Weil das hat etwas mit dem zu tun, was ich auch so, mir auch als letzte Frage oder als letzten Themenbereich mir gedacht hätte. Und in einem gewissen Sinn ist es wieder eine unfaire Frage, weil es dich auch in eine gewisse Position bringt. Aber es ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Und auch für jemanden, der so einfach auch einen gewissen Erfolg hat mit dem, was du machst, eine spannende. All das, was du hier ansprichst, ja, inklusive des Raupenbildes, inklusive dessen, was unterm Waldboden passiert, das, was ihr versucht, mit eurem Kurs zu machen, das, was du versuchst, mit dem Summit zu machen, das sind ja Anstöße, immer Anstöße zu etwas. Und wir haben auch kurz besprochen, was so diese Vision ist, was du hier angestoßen sehen möchtest. Lass es als Frage an die Zuhörer und Zuhörerinnen, aber auch als Frage an mich und dich, was sollen wir tun? In der Situation, in der wir jetzt sind, in den jeweiligen Lebensfeldern, in denen wir stehen, mit den Hoffnungen und auch Befürchtungen, die wir leben, um dem Rechnung zu tragen, was du hier als Potenzial im Blick hast, ja? Wenn du jetzt einfach gefragt wirst, ich frage dich, was sollen wir tun? Was kommt dir da als Antwort?
Das ist witzig, weil in den letzten Wochen viele Menschen da eben beim Summit so eine ähnliche Frage gefragt haben. Immer so, was du dir wünschen würdest, dass von Menschen, die das jetzt hören. Ja? Und was mir da kommt, ist, dass es natürlich, dass es keine allgemeine Antwort gibt, sondern dass jeder für sich die Antwort finden muss, so was für ihn oder für sie gerade ansteht im Leben. Und für manchen ist es sozusagen ein großes Ding, ja. Und für manche ist es nur etwas ganz Kleines, Menschliches. Mhm. Da inspiriert mich eben das von Charles Eisenstein, so der die Geschichte von dem Etwas, das Gründer, erzählt, wo es darum geht, wo es darum gegangen ist. Kümmert er sich um jetzt um die kranke Schwiegermutter sozusagen oder opfert er das für den wichtigen Impact und Purpose seiner Arbeit? Ja?
Yeah.
Es ist eben, glaube ich, das Teil dieser alten Weltsicht, dass nur die großen Dinge da sind, die Bedeutung haben. Wir leben in einer nicht linearen Welt. Insofern sind die ganz kleinen Dinge, die jeder und jede von uns tun kann, schon die wichtigen und die richtigen. Und ich glaube, also was wirklich ansteht, ist so nach innen hören und diese Impulse spüren lernen, die uns genau sagen, was ansteht, was passt. Und uns zu trauen, eben diese Dinge zu lassen und loszulassen, zu exnovieren, das, was nicht mehr passt. Und das geht vor allem besser, wenn wir uns eben mit anderen zusammenschließen und in ein Feld begeben, wo wir okay sind.
So
Ja, genau.
Aber du hast hier ein Wort verwendet, das habe ich mir eingekreist und ein Kästchen drum gemacht, und dass das dann noch einmal verwandt, was für mich hier ein Schlüsselbegriff ist von dem, was du sagst. Du hast nämlich nicht gesagt, was wir gern machen möchten oder so, du hast gesagt, was ansteht. Das ist wieder ein kleines, harmloses, aber sehr potentes Wort. Weil wenn ich mich der Frage stelle, was steht an, und mich wirklich authentisch dieser Frage stelle, ist das ja eine sehr implizierende Frage. Also wenn ich dem ehrlich gegenüberstehe, was steht an in meinem Leben, stelle ich ja eine sehr konsequent mit Konsequenzen beladene Frage.
Das heißt, wenn ich es ernst nehme, dann ist es eine radikale Frage. Ja.
Weil was in der Frage drinnen steckt, ja, und das ist in gewisser Weise auch eine Zumutung an uns allen, ist, dass wir uns dem stellen, was ansteht.
Ja, aber dann leben wir unser Leben richtig. Also so, unser Leben ist so kostbar, und insofern, ja, darum geht's. Vielleicht ist das die Antwort auf deine Frage.
Ja, ich finde es spannend, weil die sozusagen das, was ansteht, ist ja völlig offen, ja. Das entsteht ja so aus meinem Leben, aus meiner Perspektive, auch aus meinem Gewissen, aus meiner, was mir wirklich bedeutsam ist. Aber mich wirklich dem zu stellen, was ansteht, verlangt von mir schon eine Tiefe von Menschlichkeit, wo ich einiges an meinen Oberflächlichkeiten, wo ich da vielleicht lieber mich dran vorbei biegen möchte, nicht zulässt. Und insofern ist das schon auch eine Zumutung, diese Frage, wenn du das so stellst.
Ja, ich habe mit dem Christian Felber viel geredet, der Gründer der Gemeinwohlökonomie, der hat ein Buch geschrieben über die innere Stimme. Ja. Und ich kenne ihn, ist ein Freund von mir, ich schon viele Jahre, und ich habe mit ihm viel geredet über diese, was aufs Herz hören. Und er hat das schöne Wort des Herzgehorsams. Wenn wir ganz ehrlich sind und in uns reinspüren und uns vielleicht und dazu gehört manches, vielleicht ein richtiges Setting oder ein Prozess oder eine gute Begleitung, dass ich wirklich gut in mich reinhören kann und das spüren kann, was ansteht. Mhm. Und wenn ich das dann ernst nehme und dem gehorche, dann geht's ab. Richtung Lebendigkeit nämlich. Und das ist das ist auch so ein schöner Spruch, dass die Welt braucht eben lebendige Menschen.
Ja. Jetzt habe ich doch noch ein paar Minuten Zeit.
Ah ja.
Und ich möchte dann die eine Frage noch stellen, die ich mir auch noch notiert hatte. Jetzt habt ihr euren Kurs, ihr habt euer Online-Programm, ihr habt jetzt diesen Summit zum zweiten Mal. Wo geht's ihr weiter? Was steht an für euch, für deine Arbeit?
Ich glaube, es einmal innehalten. Ja. Also in Wirklichkeit, also unser Weg in den letzten Jahren war leicht und auch nicht leicht. Also wir haben unglaublich viel geschafft mit wenig Ressourcen. Ich habe sehr prekär gelebt und irgendwie nicht geschafft. Wir haben keinen Sponsor, wirklich keine Finanzierung und alles sehr mit viel Herzblut da aufgebaut. Also was wirklich ansteht, ist so, und da sind wir jetzt eben seit einem Jahr dran, ist diese solide Basis zu bauen, wo wir eben nicht nur von heute auf morgen, sondern einmal auf längerfristig planen können und Leute gut arbeiten können. So, ja. Also das steht für mich, für uns an. Und da sind wir gerade auch mit diesen Online-Dingen, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja, wir merken eben gerade ganz stark dieses Bedürfnis nach Vernetzung, ja, und eben mit Gleichgesinnten, eben durch diese Regionaltreffen, die bei diesem Online-Summit dabei sind, wo wir eben ganz viel Know-how haben, wie schafft man solche Räume, also Begegnungsräume, Felder, wo Menschen in ihr Potenzial kommen können und echt sein können. Und insofern ist für uns die Frage, die uns beschäftigt, wie können wir das aufsetzen, sodass sich das verbreitet? Wie können wir diese regionalen Gastgeberinnen so ausbilden, dass sie also eigentlich, es hat viel zu tun auch mit Art of Hosting, und dieser Welt, aber wie können wir die Multiplikatoren stärken, ja, die dann das wieder weitertragen? Das steht an. Ja. Genau. Und wie wir das genau machen, da sind wir noch dran und werden das noch sehen.
Super, dann herzlichen Dank. Danke, dass du dir dafür die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Es war für mich ein schönes, spannendes Gespräch, wo ich das Gefühl habe, ich habe da was dazugelernt oder so auch von dir gespiegelt bekommen und in einer Sprache gespiegelt bekommen, die ich so noch nicht für mich hatte. Also es waren ganz viele Highlights, so wie dieser Unmut und Gleichmut. Ja, also ich freue mich darüber und bin dankbar, dass du mich da gefragt hast.
Herzlichen Dank. Für mich war es genauso spannend. Ich hoffe auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und einen schönen guten Abend hier aus Frankfurt.
Ja, alles Gute und bis bald mal live hoffentlich, Thomas.
Ja.